direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und auch im Jahr 2022 mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen und sehr wertgeschätzten Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo, schön euch wiederzuhören in diesem Jahr.
Servus, hallo, schön dich zu hören.
Wir beginnen das Jahr mit ein bisschen Unsicherheit, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir wollen heute über Unsicherheit sprechen. Wir wollen in diesem Kapitel ein bisschen darüber sprechen, was die Welt für uns zusammenhält, für uns als Individuum. Und das bedeutet, wir wollen darüber sprechen, wie wir zu Schlussfolgerungen kommen, wie wir die Geschehnisse um uns herum interpretieren und dementsprechend uns verhalten. Und ganz, ganz wichtig dabei ist eben das Konzept der Unsicherheit. Denn, wenn man sich das mal überlegt, die Welt, in der wir leben, in der wir uns bewegen, ist eine Welt, die von sehr, sehr großer Unsicherheit gekennzeichnet ist. Das fängt im ganz banalsten Sinne an, dass man nicht weiß, ob man aufwacht, wenn man einschläft. Es fängt ein, dass man an der Ampel steht und nicht weiß, wann jetzt grün wird. Man weiß nicht, wie der Chef oder die Lehrerin, der Dozent in der Uni heute drauf sein wird. Also viele, viele Unsicherheiten, und trotzdem können wir uns relativ gut durch diese Welt navigieren. Und die Frage ist jetzt, warum? Warum können wir das, obwohl wir doch so wenig wissen tatsächlich? Frage an meine genialen Mitpodcaster.
Weil wir tatsächlich so eine Art Unsicherheitstoleranzmaschine haben. Und die Beispiele, die du aufgezeigt hast, die sind ja irgendwie ganz schön spooky. Also gerade mit dem Aufwachen und so weiter. Also da muss man ja eigentlich eine Triggerwarnung schon aussenden. Aber es ist tatsächlich so, es ist eine gewisse Unsicherheit da. Aber auf was ich aufmerksam machen will, ist, es beginnt schon viel früher, nämlich mit der Wahrnehmung. Also selbst das, was wir wahrnehmen, ist von einer derartigen Unsicherheit tatsächlich umgeben oder von so einer, von einer derartigen Unbestimmtheit versehen, was man sich kaum vorstellen kann. Also das, was wir konstruieren aus der Welt, was wir da sehen und was für uns ja ziemlich eindeutig ist, also ich erkenne ein Gesicht oder ich erkenne jetzt zwei Gesichter, die bewegen sich, die haben einen gewissen emotionalen Ausdruck. All das ist eine reine Konstruktion. Und tatsächlich beginnt hier die Unsicherheit, weil es eben das zum Beispiel inverse Projektionsproblem gibt. Also das, was wir tatsächlich über die Augen vermittelt zum Beispiel sehen, ist vollkommen unklar. Weil es kann irgendeine Konstruktion sein, die kompatibel ist mit dem, was eben auf einer zweidimensionalen Projektionsfläche, eben hier der Retina, tatsächlich abgebildet wird. Und wenn du das mal durchspielst, kannst du dadurch wunderschöne optische Täuschungen herstellen. Du könntest also dreidimensionale Körper herstellen. Die sehen genauso aus wie echte Körper, aber wenn man dann sie ein bisschen von der Seite anschaut, plötzlich merkt man, die sind völlig anders dimensioniert. Sie sind vollkommen, haben eine andere Geometrie und so weiter und so fort. Und weil es eben die ganze Zeit so ungenau zugeht und weil eben praktisch nichts bestimmt ist, gibt es einen Mechanismus im Gehirn, das im Prinzip nichts anderes macht, als etwas, was ziemlich wahrscheinlich ist, einfach anzunehmen. Und das nicht nur anzunehmen, so im Sinne von, naja, nehmen wir mal an und arbeiten wir mal damit und dann versuche ich das jetzt mal wahrzunehmen oder dann nachher auch zu denken, ist bei uns eben anders angelegt, sondern wir haben eben eine Realitätssicht, die so ist, dass es komplett bestimmt ist. Also für uns ist das vollkommen klar. Und das, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel mit dem Einschlafen, ist dann eher was Pathologisches. Wenn ich mir tatsächlich jetzt Gedanken darüber mache, verlasse ich diesen automatischen Modus, der mir einfach sagt, klar, das ist so, wie die Sonne wieder aufgeht. Ich meine, wir wissen natürlich, dass die Sonne sowieso nie aufgeht, sondern wenn überhaupt, dann drehen wir uns da rum. Und deswegen sieht es so aus, als dass die Sonne aufgeht. Aber wir können das sicher annehmen. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen und keine Gedanken. Es hat immer funktioniert. Es gibt mittlerweile sogar wissenschaftliche Berechnungen, die das uns erklären und so weiter. Aber es ist tatsächlich eher die Ausnahme, dass wir plötzlich diese Unsicherheit annehmen und als Unsicherheit empfinden, als die Regel.
Also ein sehr fragiles Gebilde, was sich über einen Sumpf von Unsicherheit erhebt, um Karl Popper, den Begründer des kritischen Rationalismus, zu paraphrasieren. Marius, du in deiner Forschung hast dich ja auch mit Unsicherheit auseinandergesetzt, beziehungsweise mit einer gewissen Reaktion darauf. Welche Rolle spielt Unsicherheit bei Verschwörungstheorien, deinem Forschungsgebiet unter anderem?
Kommt jetzt natürlich sehr auf den Standpunkt an. Einer, den ich sehr sympathisch, sehr interessant finde, weil er auch was eigentlich Konstruktives hat, ist, dass Verschwörungstheorien auch durchaus als Simulation einer möglichen Realität gedeutet werden können. Das heißt, wir alle kennen jetzt Menschen, die in ihren Theorien vernagelt sind oder auch jetzt gerade mit den aktuellen Begebenheiten, wenn das schon teilweise ideologische Züge annimmt. Aber es gibt auch Verschwörungstheorien, die jetzt weniger bedrohlich sind, weniger existenziell, sondern vielleicht eher wie ein Roman oder eine Fiktion. Ein Blick auf die Realität, und es gibt eine berühmte Studie, über die hatten wir schon mal gesprochen, von Wood und Kollegen, wo die Leute sozusagen gleichzeitig der Überzeugung waren, dass Lady Di tot wäre oder lebendig, was dann kein Widerspruch mehr ist, wenn man eben davon ausgeht, die haben das jetzt nicht als Sicherheit, sondern als Möglichkeit. Und da sind wir bei dem, auch was Klaus gesagt hat, dass wir eben mit Möglichkeit manchmal auch spielen und dann unter den jeweiligen Gegebenheiten aber eine dieser Möglichkeiten als Sicherheit oder als Gewissheit angenommen wird. Aber das kann auch sehr schnell wieder sich ändern und dann habe ich eine andere Gewissheit, die mir eine bestimmte Gegebenheit erklärt.
Ja, tatsächlich auch dieses Herstellen von Unsicherheit, ne? Dass man sagt, okay, ich weiß ja nicht, wie es genau ist, aber es könnte doch sein. Das ist ja auch generell eine Strategie, die sich viele oder der sich politische Demagogie sehr gerne bedient, ne? Und der Philosoph Slavoj Žižek hat zum Beispiel mal gesagt, dass Totalitarismus keine Ideologie primär ist, die Antwort auf alle Fragen hätte, sondern sie hat eher im Gegenteil alle Fragen, und durch diese Fragen und durch diese Unsicherheit wird eben eine gewisse Kontrolle über Bevölkerungsgruppen hergestellt, dass man sagt, ja, aber was ist denn, wenn XY passiert? Was ist denn, wenn die uns was Böses wollen, wenn die uns was Böses wollen? Und ich glaube, das erschüttert dann so ein bisschen diesen Mechanismus, den Klaus beschrieben hat, dass man sagt, okay, wir gehen ja eigentlich davon aus, das ist so, aber jetzt kommt plötzlich jemand und fragt so, ja, glaubst du das wirklich? Könnte es nicht doch so und so sein? Und plötzlich kommen wir ins Grübeln und wir kommen ins Nachdenken und wir hinterfragen Dinge, die wir eigentlich für sehr, sehr garantiert gehalten haben und somit vielleicht auch die sehr essentiell sind für unsere Weltsicht. Und wenn diese Pfeiler dann anfangen zu wackeln, dann kommt das ganze Bild in Erschütterung und man kann komische Abzweigungen nehmen, man kommt vielleicht zu anderen Schlüssen, als man es davor war.
Ja, und also es ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung, und vor allem nehmen wir mal an, es geht noch nicht diesen Schritt weiter, sondern du hörst einfach nicht mehr auf, diese Fragen weiter zu stellen. Das ist so, diese Fragen stellt man sich sehr, sehr viel in der Adoleszenz, im Bereich, wo man langsam erwachsen wird Und wo man tatsächlich viele dieser Sachen noch nicht als selbstverständlich ansieht, aber eben schon alle möglichen Fragen stellt. Im Gegensatz zu einem Kind, das eben relativ schnell vielleicht zufrieden ist mit einer bestimmten Antwort, die der Vater oder die Mutter gibt. Und wenn wir tatsächlich dann immer weiter graben, dann führt es uns dazu, dass wir eigentlich handlungsunfähig werden. Also wir können auch verzweifeln, wir werden vielleicht ängstlich und so weiter. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Für uns ist eigentlich relativ klar, dass der Mond im Prinzip, der erscheint eben am Himmel. Wenn wir uns schon mal richtig überlegen, dass der Mond eine Kugel ist, ist es schon ganz schön heftig. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass vielleicht mal die Gravitation nicht funktionieren würde, das ist ausgeschlossen, ja, es ist physikalisch ausgeschlossen, aber wenn du dir das einfach mal vorstellst und dass das Ding dann tatsächlich irgendwo einfach rumtrudelt oder vielleicht auf uns drauf knallt, weil es, was weiß ich, selektiv nur Erdanziehung gibt, aber keine andere Anziehung und die Gestirne außer Fug und aus den Fugen geraten, dann ist das eine bedrohliche Situation, sich vorzustellen, dass da einfach so ein riesenschweres Ding, ja, von ein paar tausend Kilometer Durchmessern tatsächlich um uns schwebt. Ja? Also es geht ganz, ganz schnell, dass sowas pathologisch wird. Und das kannst du dir mit allen möglichen überlegen, dass eben, was weiß ich, dass du dir vorstellst, dass ein Auto, das dir eigentlich bei einer Bundesstraße, ich meine, es ist absurd eigentlich, du fährst 100 Stundenkilometer und dir kommt mit 100 Stundenkilometern ein Auto entgegen. Aber es funktioniert. Es funktioniert deswegen, weil jeder sich an die Regeln hält, weil jeder einen Führerschein gemacht hat, einigermaßen gut Auto fahren kann und praktisch keiner betrunken ist. Deswegen funktioniert das und man kann dem vertrauen. Man sollte nicht zu sehr vertrauen, dass man jetzt sagt, man muss nicht mehr auf die Regeln achten und so weiter. Aber wenn man sich jetzt mal kapriziert auf den Gedanken, dass das eben nicht immer funktioniert, dann kannst du eigentlich nicht mehr fahren. Dann wirst du nicht mehr imstande sein, dieses Auto zu betreten, weil du furchtbare Angst haben musst, dass das nächste Auto in dich reinrast.
Dazu muss man ja auch sagen, dass also diese Beobachtung der Handlungsfähigkeit ist ja ganz wichtig, weil wenn wir etwas tun, so jetzt im ganz, ganz sehr, sehr reduzierten mechanistischen Modell der Psyche, ich habe den Gedanken, meine Hand zu heben und ich lasse jetzt einfach mal alle spannenden Erkenntnisse zum Thema Bewusstsein etc. raus, aber ich habe den Gedanken, meine Hand zu heben und einen Ball zu fangen, der auf mich geworfen wird. Dann, ich sehe, der Ball fliegt auf mich und in dem Moment, wo ich den Gedanken habe, den Ball zu fangen zu wollen und die Hand hebe, führe ich eine Vorhersage aus. Und zwar eine Vorhersage, dass ich sage, okay, ich muss meine Hand in einem bestimmten Winkel, in einer bestimmten Höhe, in einer bestimmten Geschwindigkeit heben, damit ich den Ball erreiche. So. Ob diese Vorhersage zutreffend ist, weiß ich, wenn ich den Ball gefangen habe oder nicht. Wenn nicht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Mein Endzustand korrespondiert nicht mit meinem intendierten Zustand. Aber wir sehen, dass allein die Handlung an sich, der Versuch, den Ball zu fangen, eine Handlung unter Unsicherheit ist. Wir wissen nicht, ob diese Handlung Erfolg haben wird. Wir nehmen es einfach an, ne? Aber in dem Moment, wo jetzt der Ball auf mich zugeflogen kommt und ich mir auch jetzt Gedanken mache, okay, wie hoch muss ich meine Hand heben, was weiß ich, also in dem Moment, wo ich das auch bewusst einmal durchdenke, und mir auch klar wäre, okay, was passiert denn, wenn ich den Ball nicht fange, etc. pp., dann ist der Ball schon an mir vorbeigeflogen, es ist zu spät. Und das bedeutet, für unser Funktionieren in der Welt müssen wir einfach irgendwann mal sagen, so, jetzt reicht's. Übertragen gesagt, ich nehme das jetzt einfach so an, wie es ist. Ich probiere das jetzt einfach und ich denke jetzt auch nicht jedes mögliche Szenario durch, weil im Grunde genommen kann ja alles passieren. Es kann immer alles passieren. Es kann sein, dass wir irgendein komisches Quantenphänomen haben und uns plötzlich vaporisiert werden, uns in Luft auflösen, aber das ist natürlich, spielt keine Rolle in unserem alltäglichen Leben. Und es wird dann pathologisch, wenn diese kleinen Wahrscheinlichkeiten, diese kleinen Unsicherheiten plötzlich aufgebläht werden und man halt, obwohl man es besser wissen müsste, in Anführungszeichen, obwohl es keine Evidenz dazu gibt, dass etwas, so etwas geschehen kann, man dann tatsächlich handlungsbestimmt wird von dieser Angst zum Beispiel, dass jemandem etwas Schlimmes passiert. Das sehen wir in Phobien, wo wir sagen, okay, ich habe Angst davor, weiß ich nicht, dass wenn ich jetzt die Waschmaschine nicht ausstecke, dass es dann zu einem Kurzschluss kommt und die Wohnung abbrennt. Und da geht es eben dann auch tatsächlich in der Therapie, in der Expositionstherapie darum, eben die Menschen mit dieser Unsicherheit zu konfrontieren, sie der Situation auszusetzen, um ihnen klarzumachen, okay, ja, sicherlich, das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, die du diesem Ereignis zubilligst, ist viel, viel, viel geringer, die reale Wahrscheinlichkeit, als in deinem Kopf, und deshalb musst du davor keine Angst haben. Oder es ist, oder du, die Angst kann reguliert werden auf ein funktionales Maß.
Das Wichtige ist nur zu erkennen, dass eben so eine kognitive Intervention meist scheitert. Eine reine kognitive Intervention. Du brauchst eben meist eine behaviorale Komponente. Also nehmen wir einfach mal das Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich an Covid sterben, ist derzeit in Deutschland höher als in einem Flugzeug. Wenn du alle Flugzeuge der Welt gleichzeitig besetzen könntest, tatsächlich mit dem Flugzeug abzustürzen, weltweit. Und das ist ziemlich extrem, sich das vorzustellen. Also es ist eigentlich, würde man dann sagen, das ist ja unglaublich gefährlich, diese Sache mit Covid. Oder anders gesagt, es ist unglaublich ungefährlich mit dem Flugzeug. Und tatsächlich ist das Fliegen mit dem Flugzeug extrem ungefährlich. Es gibt praktisch nichts Ungefährlicheres, als in ein Flugzeug zu steigen. Aber es gibt nun mal ganz, ganz viele Menschen, die Flugangst haben. Oder mindestens Sorgen vor dem Fliegen, ein krummeliges Gefühl haben, wenn die Maschine startet. Vielleicht sogar auch das ein oder andere Mal einen Flug umgebucht haben, weil sie einfach ein merkwürdiges Gefühl hatten. Und wenn du jetzt aber nur einfach erklären würdest, schau mal, das ist unwahrscheinlich, du kannst da nicht drin umkommen, ist das sehr, sehr schwierig, tatsächlich das umzusetzen, weil du trotzdem natürlich immer mit dem einen realen Beispiel im Kopf tatsächlich in das Flugzeug einsteigst. Weil so funktioniert, und darüber wollen wir ja auch irgendwann nochmal sprechen, über Risiko. Es ist tatsächlich das Spannende, dass wir Risiko oftmals an einem realen Beispiel, was wir in unserem Kopf generieren, tatsächlich festmachen. Wir machen keine, wir sind sehr, sehr schlechte Probabilitäts-, also Wahrscheinlichkeitsberechnungsmaschinen, sind wir unglaublich schlecht, aber wir sind unglaublich gut im Vorstellen von einer konkreten Tat oder einem konkreten Unfall und so weiter. Und das lässt uns tatsächlich dann angstvoll in ein Flugzeug steigen. Und deswegen muss man da auch eine behaviorale Komponente noch einfließen lassen. Das heißt, man muss es einüben, eine Praxis einüben, dass man eben tatsächlich gar nicht mehr in diesen Gedankenstrom reinkommt, diesen Gedankenstrudel, will ich mal sogar sagen.
Das Witzige dabei ist ja auch, dass das ja auch in die andere Richtung funktioniert, dieses Schlechtwahrscheinlichkeitdenken, dass man halt sagt, okay, ich habe total viel Angst, ins Flugzeug zu steigen. Nehmen wir das mal an. So, und dann werde ich dazu gebracht, durch gutes Zureden ins Flugzeug zu steigen, und überraschenderweise passiert mir nichts. Und dann steige ich aus und sage so, oh, das ist ja toll, mir ist nichts passiert. Und deshalb ist es jetzt für mich okay, wieder zu fliegen. Und dann muss man jetzt sagen, naja, also es ist schön, dass ich mich jetzt so fühle, und es ist auch gut, aber aus einer einzigen Sample, also beziehungsweise aus einem einzigen Ereignis, jetzt diese Aussage zu treffen, ist eigentlich auch nicht ganz korrekt, weil es kann ja sein, weiß ich nicht, dass die Chance, mit dem Flugzeug abzustürzen, nicht wie bei 70% liegt, wie ich sie mir vorgestellt habe, sondern vielleicht bei 10%, was immer noch extrem hoch ist. Aber dann ist es natürlich wahrscheinlich 90%, dass ich nicht abstürze, was mir auch geschehen ist. Also es ist einerseits ein Fluch in dem Sinne, dass wir dann schnell zu objektiv falschen Überzeugungen kommen, aber auch ein Segen, weil es uns eben ermöglicht, diese dann auch alsbald zu korrigieren, wenn wir denn behavioral dazu gebracht werden, weil wir haben, zeigen natürlich dann Vermeidungsverhalten gegenüber Sachen und erlauben uns gar nicht, überhaupt diese Stichproben zu ziehen, diese Beobachtungen zu machen, um eventuell unsere Überzeugungen zu revidieren. Marius, gibt es irgendetwas Unsicheres auf der Welt, irgendein Phänomen, was dir Unbehagen bereitet?
Wir hatten vor langer Zeit, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über ein Carrington-Event, also einen Sonnensturm, der so stark ist, dass er in elektrischen Leitern starke Spannungen induziert und damit das Versagen von Elektronik hervorruft. Also sowas wie ein EMP, wie man normalerweise von Kernwaffen kennen würde, nur eben über eine ganze Halbkugel. Ja, ich weiß nicht, ist angeblich gar nicht so unwahrscheinlich und der Gedanke ist ziemlich spooky, auch wenn Experten dann sagen, naja, beim letzten Carrington-Event, da gab es noch Telegrafenleitungen, das waren kilometerlange, hunderte von kilometerlangen Leitungen. Da drin wirklich was zu induzieren ist kein Problem, aber in der modernen Elektronik wäre das fast ausgeschlossen. Aber es lässt so einen Restgrusel, was passieren würde, wenn das eben doch eintreten würde und von jetzt auf gleich kein Geldautomat, kein Supermarkt, kein Auto, kein Computer, nichts mehr funktionieren würde. Ja, das
aber
wäre
bist,
so mein...
Aber du bist noch kein Prepper.
Ja, natürlich habe ich Vorräte für 2 Wochen im Keller. Die hatte ich schon vor Covid und jeder hat gesagt, ich würde spinnen. Dann kam Covid und alle haben gesagt, schau her, der Arsch, der hat Vorräte und der nicht. Wie du es machst, ist es halt verkehrt, ne?
Aber du hast Covid nicht ausgelöst. Wenigstens das kann Covid, man wahrscheinlich ziemlich sicher sein.
Ich auch
obwohl du davon
Waffen
profitiert
so.
Hast, diese 2 Wochen. Dieses Gefühl der Überlegenheit.
Genau, ich habe auch keine Waffen oder so. Einfach halt nur das Übliche, ein paar Dosen Ravioli und ein paar Flaschen Wasser, ne? Falls halt mal wirklich 3 Tage lang Supermarkt nicht aufmachen kann, weil Stromausfall oder sowas. Aber ja...
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch am Ende noch von dieser Folge tatsächlich reinbringen sollten. Also Unsicherheit darf einen wirklich nicht verunsichern, aber manche Dinge kann man eben vorbereiten und das ist nichts Pathologisches. Also zum Beispiel prinzipiell gegen Dinge, die passieren könnten und wir wissen ja, viele Sachen können wir nicht vorhersagen. Also ob jetzt der Strom morgen ausfällt oder irgendwie ein merkwürdiges Event passieren wird durch Sonnenstürme oder was auch immer, das wissen wir nicht. Aber es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel mal die Lieferkette abreißt, ja, durch irgendwas. Durch irgendwelche Lieferengpässe, durch Streiks, durch eine Pandemie, durch Krankheiten, durch irgendwas. Ja?
Extremen Wintereinbruch wie 77, sowas. Ne? Da war
ganz genau.
Ländliche Regionen tagelang von allem abgeschnitten.
Kann ich mich noch gut daran erinnern.
Kannst du dich noch gut erinnern, ne? Genau, ja. Nein, das ist auf jeden Fall, das Gute daran ist, also wirklich, dass man muss sozusagen eine gewisse Vorsicht walten lassen, aber eben man darf es nicht übertreiben. Also wenn du zum Beispiel jetzt für 2 Wochen einen Vorrat anlegst und du hast auch die Möglichkeiten dazu, das gibt natürlich Leute, die haben einfach schlichtweg nicht den Raum dafür, aber wenn du so einen kleinen Keller hast oder eine kleine Speisekammer oder irgend sowas, warum solltest du das nicht zyklisch einfach erneuern? Das sind durchaus sinnvolle Sachen, aber das ist eben noch nicht das Pathologische, wo wir eben, und das ist eben das Kriterium, dass es pathologisch wird, dass unser Alltag massiv davon eingeschränkt ist. Bei dir passiert das jetzt eher so, dass du eben ab und zu mal diese Sachen wahrscheinlich austauschen musst. Ja, du
genau, muss man halt mal ein paar Tage Ravioli essen und alle 3 Jahre oder so, ne, wenn die Mindesthaltbarkeit, du setzt keine Einschränkung, im Gegenteil.
Ganz genau.
Wie da früher, hast du da als Student, wo man im Prinzip von Ravioli gelebt hat manchmal, wenn das Geld am Monatsende alle war und nur noch, aber gut, das
ja, ist immer. Das ein anderes Thema, aber auch eine gewisse Unsicherheit, aber da war wenigstens die Sicherheit, dass dann irgendwann doch wieder der Monat zu Ende ist. Davon ging man dann aus. Aber das ist eben die wichtige Unterscheidung und deswegen vorbereiten auf mögliche Eventualitäten kann was sehr, sehr Sinnvolles und Kluges sein. Zu sparen beispielsweise ist zwar heute total out, aber sich ein bisschen ein Polster anzulegen, weil man nicht weiß, ob man vielleicht durchgehend immer eine Anstellung hat oder irgendwelche, diese Dinge, die eben sinnvoll tatsächlich vorzubereiten sind, aber andere Sachen, wo man eben tatsächlich den Alltag davon bestimmt sieht, weil man eben immer wieder zurückgeht zum Schlüsselloch und denkt, Mensch, vielleicht war es ja doch so, dass ich das falsch erkannt habe, dass ich den Schlüssel nicht umgedreht habe oder es war vielleicht doch, es gibt eine gewisse Unsicherheit, dass vielleicht doch jemand noch in der Wohnung ist oder nicht in der Wohnung ist oder dass die Katze doch und so weiter, dann muss ich einfach tatsächlich irgendwann überlegen, ob ich nicht eine psychotherapeutische, ja, eine Hilfe wahrscheinlich suche, weil ich sonst irgendwann davon eingeholt werde.
Und dazu fahre ich jetzt noch kurz, es geht ja Richtung Abschluss mit dem Prepping oder auch dem Umgang mit dieser Unsicherheit. Was Menschen bei ihren Risikokalkulationen oft vergessen, ist, dass sich die Umstände, zum Beispiel die Zeitumstände, einfach ändern. Aha. Und dann eigentlich eine neue Risikobewertung notwendig wäre und die dann unterbleibt. Also Prepping ist ein gutes Beispiel. Warum gab es in den 80er Jahren gerade in ländlichen Regionen keine Prepper? Weil da eigentlich jeder einer war von Natur aus. Da war noch nicht der Aldi ums Eck. Da musste man eigentlich, um eine Familie zu ernähren, sowieso Vorräte haben, weil eben noch nicht alles im Supermarkt war. Das heißt, da waren eh die Regale in jedem Haushalt gefüllt mit Vorräten für ein paar Tage. Da musste ich nie aktiv Vorsorge betreiben, weil die habe ich automatisch durch die Zeitumstände gehabt. Heute ist es nicht mehr so. Wir machen das just in time. Wir gehen in den Supermarkt.
Ja, völlig richtig. Und
der könnte aber eben mal, ne, zum Beispiel, wenn ein Schneesturm kommt, wenn ein Kraftwerk ausfällt, für 3 Tage lang vielleicht nicht aufmachen. Und dann haben wir halt für 3 Tage oder für 2 Tage auf einmal nichts mehr daheim. Und das ist schon, also für die wenigsten wahrscheinlich lebensbedrohlich, aber zumindest sehr, sehr unangenehm.
Aha. Ja.
Nicht unangenehm war hoffentlich diese Folge und der Podcast, die Bamberger Psychokalypse, den ihr soeben gehört habt. Schreibt uns gerne kontakt@bamberger-psychokalypse.de. Feedback, Ideen, Wünsche, Anregungen. Wir freuen uns über alles. Und ich sage tschüss, bis nächste Woche.
Servus, ciao.
Das Ade. War die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.